Hallo und herzlich willkommen zum Öko-Magazin Rainbow auf LoRa München 92,4. Heute heißt das Thema Klimaschutz durch Mobilitätswende bzw. Verkehrswende. Was der Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität ist, das erläutert uns Andreas Schuster, Bereichsleiter für nachhaltige Mobilität bei der Münchner Umweltorganisation Green City. Andreas Schuster war bei uns zu Gast im Studio und spricht über das Verkehrsaufkommen in der Stadt, über die städtische Verkehrspolitik, über Lösungen, um einen Verkehrskollaps zu vermeiden und über seine Stadt der Zukunft. Außerdem hören wir Dominik Lüpp, Verkehrsexperte beim Bund Naturschutz München. Er kritisiert, dass Stadt und Land für München weiterhin auf Großprojekte setzen, wie den zweiten S-Bahn-Tunnel oder wie die derzeit heiß diskutierten Autotunnel an der Landshuter Allee oder an der Tegernseer Landstraße, obwohl schon mit relativ zeitnahen und preiswerten Lösungen München vom Autoverkehr entlastet und der öffentliche Personennahverkehr gefördert werden könnte. Und wir haben uns auf der Straße umgehört und wollten wissen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger in der Zukunft Mobilität und Verkehr in der Stadt vorstellen.
Zu Gast bei uns im Studio ist heute Andreas Schuster. Er ist Bereichsleiter nachhaltige Mobilität bei der Umweltorganisation Green City und er begleitet uns heute durch die Sendung mit dem Titel Klimaschutz durch Mobilitätswende. Hallo Andreas.
Hallo Dietmar, freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Vielleicht zum Titel, ich fand ihn sehr wohlklingend, allerdings muss man sagen, er hat einen Irrtum in sich, der ganz oft passiert, und zwar Mobilität und Verkehr gleichzusetzen oder vielleicht auch zu verwechseln. Mobilität bezeichnen wir normalerweise als das Bedürfnis des Menschen, an der Gesellschaft teilzunehmen, sich zu bewegen. Da stellt man auch fest, dass es eigentlich, seitdem wir unsere Höhlen bezogen haben oder früher auch auf Wanderschaft waren bis jetzt, dass sich dieses Bedürfnis nicht großartig verändert hat. Wir sind in der Regel dreimal am Tag unterwegs, brauchen dafür ungefähr eine Stunde. Also das ist das, was Mobilität ausmacht, und fehlende Mobilität vereinsamt die Menschen, ein großes Problem, gerade bei älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Und wie wir unterwegs sind, das ist das Spannende eigentlich, und im Moment sind wir durch Verkehr unterwegs, und zwar durch motorisierten Verkehr mit all seinen, wo wir noch drauf kommen werden, klimaschädlichen Folgen. Und da hat sich zum Beispiel seit den 1950er Jahren, waren die Menschen noch ungefähr 1000 Kilometer im Jahr unterwegs, motorisiert. Mittlerweile sind wir bei um die 14.000 Kilometer im Jahr mit all den Ausstoßen, die damit zusammenhängen.
Das heißt, für dich brauchen wir keine Mobilitätswende, sondern wir brauchen eine Verkehrswende.
Ganz genau.
Dann fangen wir doch mal an. Wollen wir doch erstmal so ein bisschen die Grundlagen festlegen. Und da wäre meine erste Frage, wie hoch denn der jeweils prozentuale Anteil von Auto, Fahrrad, ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr und bei Fußgängern am Verkehrsaufkommen in der Stadt und auch in der Region ist.
Also es liegen uns leider die letzten Zahlen von 2008 vor. Da wird immer die Mobilität in Deutschland Studie aufgesetzt. Die sollte eigentlich 2014 erneuert werden, ist sie aber bisher leider nicht. Dadurch liegen uns die Zahlen der Bundesrepublik vor und die kann ich im Verhältnis zu den Münchner Zahlen setzen. Direkte Zahlen zum Landkreis habe ich leider keine gefunden. Deutschlandweit fahren ca. 10% der Menschen oder nutzen für ihren täglichen Weg 10% das Fahrrad. 24%, also knapp ein Viertel, sind zu Fuß unterwegs. 9% nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Ca. 15% sind als Mitfahrer unterwegs, also werden gefahren. Und 43% sind als Fahrer unterwegs. Also wir sehen, es ist eine große Dominanz des motorisierten Verkehrs. Wenn man sich die Zahlen für München anschaut, haben wir ein aus meiner Sicht erfreulicheres Ergebnis. Hier haben wir um die 17% im Vergleich zu den 10% deutschlandweit, die das Fahrrad nutzen. Im Fußverkehr sind wir bei um die 27%, wieder im Vergleich zu den 24. Dadurch ergibt sich gerade beim Autoverkehr, dass man nur um die 23% der Menschen, die mit dem Auto fahren, im Vergleich zu diesen 43 eben. Und beim ÖPNV haben wir eine deutliche Steigerung in München von um die 23% gegenüber den 9% deutschlandweit. Und das Erfreuliche ist auch, die Zahlen sind steigend. Der Radverkehr hat in den letzten 10 Jahren von 10% auf 17% zugenommen.
Zum Beispiel. Also Tendenz ist weg vom motorisierten Individualverkehr. Das ist ja positiv zu sehen.
Und vielleicht nochmal, um die Frage auch der Kreise und ländlichen Gebiete aufzugreifen, die kann ich jetzt, wie gesagt, für München nicht direkt sagen. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Verkehrsmittelwahl, der Modal Split, also die prozentuale Verteilung der täglichen Wege, sich sehr stark auf das Angebot auch orientiert. Da hat man im ländlichen Raum in der Regel kein so gutes ÖPNV-Angebot. Die Strecken werden oft länger. Insofern dominiert da natürlich stärker der motorisierte Individualverkehr als im Vergleich zu den Städten. Deutschlandweit ist zum Beispiel 36% der Menschen nutzen das Auto in den Kernstädten, 46% im ländlichen Raum. Wobei die Unterschiede aus meiner Sicht nicht so groß sind, wie man glauben könnte. Und des Weiteren finde ich auch noch spannend, dass das Fahrrad eigentlich mit 10%, also deutschlandweit gesehen, sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen gleich oft genutzt wird. Verkehr wird nicht nur prozentual gesehen, man kann den Verkehr auch nach der sogenannten Verkehrsleistung messen. Das sind dann die Kilometer, die die Menschen am Tag zurücklegen. Da sind wir in Deutschland bei über 3 Millionen Kilometer. Interessant dabei ist allerdings, dass hier der motorisierte Individualverkehr sehr stark dominiert, fast 2/3 der Zahlen ausmacht. Und was ich an der Verkehrsleistung immer spannend finde, es hört sich so an, als ob hier Verkehr geleistet würde, aber eigentlich, und da werden wir sicher noch drauf kommen, ist es die Gesellschaft, die hier eine Leistung erbringt, weil sie so viel Verkehr überhaupt duldet und aushält. Wenn man sich überlegt, warum Menschen unterwegs sind, ist eigentlich, das ist wieder die Wie-Frage vom Anfang, ist eigentlich diese Leistung gerade das Negative, was man sehen muss, weil es bedeutet, dass die Menschen sehr weit unterwegs sein müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Würden sie das sehr nah machen können, wäre ja die prozentuale Verteilung ähnlich oder könnte ähnlich ausschauen, aber die Menschen müssten keine so weiten Strecken zurücklegen.
Und wie man vielleicht diese Distanzen reduzieren kann, da kommen wir ja noch drauf. Als ich mir die Fragen überlegt habe, ist mir irgendwann der Münchner Flughafen eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, wie wird denn das Fliegen überhaupt in diesen Berechnungen mit einbezogen? Wird das überhaupt gemacht?
Zum Glück bilden die meisten dieser Berechnungen bilden das tägliche Mobilitätsverhalten ab. Und ich sage zum Glück, weil die meisten Menschen nicht täglich in ihrem Mobilitätsverhalten fliegen. Trotzdem habe ich versucht, die Zahlen rauszufinden. Es gibt da keine solchen prozentualen Verteilungen, wie man sie bei anderen Verkehrsmittelarten kennt. Spannend fand ich allerdings, dass 4 Inlandstrecken, also innerhalb Deutschlands, doch ziemlich prominent am Tag vertreten sind. Und hier ist München wirklich ein Drehkreuz. Es ist von München nach Düsseldorf, von München nach Hamburg und von München nach Berlin. Da sind jeweils 36 Flüge pro Tag. Und Frankfurt, Berlin, also die Metropolen, sind es auch 36 Flüge und wir reden hier von Entfernungen um die 500 bis 600 Kilometer, also etwas, was man auch wunderbar innerhalb Deutschlands mit der Bahn abdecken könnte. Und das fand ich schon bezeichnend, dass wir wirklich so viel Inlandflüge haben.
Und gerade wenn man weiß, dass Fliegen natürlich ein wirklicher Klimakiller ist, könnte man da wirklich was mit Bahn und mit Bus dran ändern? Also 36 Flüge täglich nach Berlin ist schon eine ganze Menge.
Ja, vor allem oft sind die Flughäfen ja auch außerhalb der Städte lokalisiert. Und bis ich bei dem einen Flughafen bin, den ganzen Check-in, der sich leider, auch, muss ich fast sagen, ja mittlerweile etwas beschleunigt hat, aber und dann wieder zu meiner Endstation kommen, wo ich dann wirklich in dieser Stadt hin möchte, stellt man ganz oft fest, dass Fliegen zumindest von der Zeitersparnis nicht viel bringt, aber es ist halt leider, muss man sagen, deutlich günstiger oftmals.
Jetzt dreht sich ja die Sendung um Klimaschutz und dann würde mich natürlich interessieren, wie hoch denn der CO2-Ausstoß von motorisierten Verkehr, motorisierten Individualverkehr und ÖPNV in der Stadt und in der Region ist.
Also auch hier ist es tatsächlich schwer, Zahlen für die Stadt und für die Region zu bekommen. Gesamtdeutschland haben wir 900 Millionen Tonnen CO2, die wir ausstoßen. Das bedeutet, wir sind so um die 11 Tonnen CO2 pro Bundesbürger. In München haben wir und auch im Landkreis liegen wir ungefähr bei zwischen 8 und 9 derzeit. Die Stadt hat sich hier ja sehr starke Ziele gegeben, dass sie bis mittlerweile 2030 diese CO2-Ausstöße halbieren möchte. Es gab das gleiche Ziel schon mal bis 2010, was leider im Vergleich zu 1990, was leider nicht geklappt hat. Im Gegenteil, es gab Jahre, wo es auch wieder deutlich gestiegen ist. Mittlerweile zeigt die Kurve nach unten, also die ersten Maßnahmen greifen. Und in diesem ganzen CO2-Paket, sage ich mal, das wir mit uns rumtragen, macht der Verkehr ungefähr ein Fünftel aus, so um die 19%. Das Problem beim Verkehr ist ein bisschen, dass es eine der wenigen Sparten ist, die CO2 emittieren, die wirklich steigend ist. Sehr viel wird natürlich in der Energiewirtschaft und bei den Haushalten verbraucht, aber hier greifen auch ganz gut oder zumindest man erkennt erste Erfolge von den Energieeinsparmaßnahmen. Beim Verkehr ist es eher eine steigende Kurve.
Das finde ich ja interessant, dass es am Verkehr der CO2-Ausstoß zunimmt. Trotzdem, im Vergleich, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vergleich zu den Bundesbürgern im Durchschnitt stoßen die Münchnerinnen und Münchner weniger CO2 aus. Das ist ja durchaus positiv. Gibt es da auch noch, dass man diese verschiedenen Mobilitätsformen auch noch irgendwie prozentual aufsplitten kann nach CO2-Ausstoß? Gibt es solche Zahlen?
Ja, es gibt die Zahlen. Da kann man eine relativ klare Tendenz ziehen. Fuß- und Radverkehr, also die aktive Mobilität, da kann man natürlich auch den Mensch als Verbraucher, aber sagen wir mal, die liegen bei knappen Null Emissionen. Dann kommen natürlich Kleinstfahrzeuge wie Elektroroller oder auch E-Bikes, die relativ geringe haben. Es geht dann über den Reisebus, der noch ein bisschen besser, wenn er voll besetzt ist, als die Bahn. Dann sehr stark ist natürlich der motorisierte Individualverkehr und vor allem der Flugverkehr. Da muss man meistens, wenn man alles auf einer Grafik einzeichnen will, muss man schon die Maßstäbe sehr anpassen, weil es wirklich sind Ausschläge, das ist 10, 20 bis 30-fache.
Jetzt haben wir ganz viele Zahlen gehört. Wenn du da jetzt eine Bilanz ziehen müsstest, ein Fazit ziehen müsstest aus diesen Zahlen, wie würde die ausschauen, die Bilanz?
Also meine Bilanz ist, dass man das gerade im Verkehr es viel zu wenig bekannt ist, wie stark er eigentlich an einem CO2-Ausstoß beteiligt ist, dass es eben steigend ist und dass die Ziele, die sich die Politik gibt, viel zu wenig ernst genommen werden. Man hat es jetzt wieder gesehen bei VW, dass einfach die Zahlen, die mit denen gerechnet wird und auf denen auch Zulassungen erfolgen, dass die geschönt sind, was seit Jahren eigentlich auch bekannt ist, natürlich nicht in diesem, muss man eigentlich sagen, verbrecherischen Ausmaß, wie es jetzt bekannt geworden ist. Aber wir brauchen einfach verlässliche Rahmenbedingungen, die dann auch den Realitätstest standhalten müssen. Also die EU ist mit ihren CO2-Minderungszielen und den Vorgaben, denen sie der Automobilindustrie und den Ländern gibt, aus meiner Sicht auf einem richtigen Weg. Es braucht aber auch Regularien und es braucht Instrumente, dass man das wirklich in der Praxis auch überprüfen kann. Und die Autobauer müssen dann auch diese Ziele einhalten können.
Dazu kommen wir ja später auch nochmal. Jetzt würde mich noch interessieren, dass du das auch nochmal für uns zusammenfasst. Es geht ja bei Verkehr und Mobilität ja nicht nur um den CO2-Ausstoß. Gerade der motorisierte Individualverkehr bringt ja noch ganz andere ökologische und soziale Schäden für die Münchnerinnen und Münchner, für die Bundesbürger und auch weltweit natürlich mit sich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, welche denn das sind.
Ja, neben dem CO2-Ausstoß, der natürlich den Klimawandel voranbringt, haben wir auch andere Schadstoffe. Es wird Feinstaub, der war vor einigen Jahren sehr stark im Gespräch, aber eben auch die Stickstoffoxide werden ausgestoßen, wenn man jetzt zum Beispiel die EU-Grenzwerte für dieses Stickstoffdioxid ist es hier hauptsächlich, wenn man das in München einhalten müsste, zum Beispiel an der Dachauer Straße, dann dürften nur noch 20% der Autos, die heute fahren, dürften dann nur noch fahren. Also 8 von 10 Autos müssten wir wegbekommen. Der motorisierte Individualverkehr geht stark mit Lärm einher. Also die Lärm- und Luftverschmutzung führen für die Wissenschaft mittlerweile auf um die 10.000 Todesfälle im Jahr, kann man wirklich darauf zurückführen. Man hat natürlich die direkte Gefährdung durch Unfälle. Wir haben in Deutschland 3.500 Menschen, die durch Verkehrsunfälle verunglückt sind. Das sind natürlich nicht nur Verkehrsunfälle mit Autos, es sind auch andere Verkehrsteilnehmer beteiligt, aber eben doch ganz stark. München hat zum Glück eine ganz gute Bilanz. Dann haben wir die Flächenversiegelung, die ganze Infrastruktur, die man für den motorisierten Individualverkehr braucht, die natürlich auch stark in die Stadtplanung eingreift, die Aufenthaltsqualität in den Städten einschränkt, die unsere Grünflächen auch zusehend reduziert. Beispiele hierfür in München wären jetzt zum Beispiel Neuhausen oder auch zum Teil in Obergiesing, wo wirklich Stadtteile auch durch Straßen zerschnitten sind und eigentlich kein Leben, sage ich mal, zwischen diesen zerschnittenen Stadtteilen auch mehr stattfindet. Und was mich vor ein paar Jahren sehr beschäftigt hat und sehr gewundert hat, man hat auch eine deutliche soziale Ungerechtigkeit. Es gab Untersuchungen in London, das ja auch eine Großstadt ist, dass tatsächlich 25% der Londoner keinen ausreichenden Zugang zu Mobilitäts- oder Verkehrsangeboten haben, mit den Auswirkungen, dass sie natürlich benachteiligt sind auf dem Arbeitsmarkt, dann wiederum benachteiligt bei medizinischer Versorgung und dann auch die Erreichbarkeit bei den Dingen des täglichen Lebens. Also man hat es ist ja eine sehr unsoziale und auch teure Mobilität, hat man eine starke Exklusion. Man hat hohe Kosten für die Allgemeinheit. Man hört ja immer das Argument, ich habe ja mit meiner Mineral-, Energie- und Kfz-Steuer bezahle ich das ganze System auch. Aber wenn man, das hat die TU Dresden zum Beispiel 2012, hat mal die ganzen Klimawandelaspekte, Lärm, Luftverschmutzung und eben auch die Unfälle, die Dinge, die ich jetzt auch genannt habe, mit einberechnet. Und die sind auf die Folgekosten des Verkehrs von rund 90 Milliarden Euro gekommen, wo ungefähr die Hälfte, 47 Milliarden, tatsächlich von diesen Steuern gedeckt werden. Den Rest trägt die Allgemeinheit. Also jeder, der kein Auto hat, kann zumindest mal zu einem anderen gehen und sagen, so die Hälfte deines Autos gehört irgendwie ja auch mir. Und zuletzt, du hast das auch bei der Frage kurz erwähnt, natürlich gehört der motorisierte Individualverkehr auch zu unserem westlichen Lebensstil dazu, der in anderen Teilen der Welt die Lebensgrundlagen zerstört, sei es durch einfach die Gewinnung der fossilen Rohstoffe oder sei es durch Folgen des Klimawandels. Und nicht zuletzt ist auch der motorisierte Verkehr, muss man natürlich sagen, mit einer Ursache, dass mittlerweile immer mehr Menschen bei uns leben möchten, weil ihre Lebensgrundlagen zusehends schlechter werden.
Mir ist noch jetzt gerade eben ein ganz anderes Argument eingefallen. Es geht ja auch so ein bisschen ums Stadtbild. Wenn man sich mal die Autos alle wegdenken würde und die vielen breit geteerten Straßen, wie eine Stadt aussehen könnte, wenn diese Autos nicht da wären. Also eine Straße würde ja ganz anders ausschauen. Das kennen wir gar nicht, wir sind das gar nicht mehr gewohnt und können uns das, glaube ich, auch gar nicht mehr richtig vorstellen.
Ja, vollkommen richtig. Manchmal sieht man ja ältere Bilder. Ich habe es in Untergiesing, gibt es den Giesinger Garten. Da hängt noch ein Bild von der Umgebung, ich denke mal so aus der Jahrhundertwende. Da steht kein einziges Auto. Die Straßen sind unglaublich breit. Es ist auch nicht die Unterteilung zwischen Gehweg, Straße und so zum Teil, sondern es gab halt einfach Fläche und die wurde erstmal genutzt.
Soweit Andreas Schuster, Bereichsleiter für nachhaltige Mobilität bei der Münchner Umweltorganisation Green City. Mehr von ihm später.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wie stellen sich die Bürgerinnen und Bürger die Stadt der Zukunft vor? Was muss getan werden, dass München nicht im Verkehrschaos versinkt? Wir haben uns auf der Straße umgehört.
Wie stellen Sie sich die Mobilität in der Zukunft vor in der Stadt? Also wenn man sich hier anschaut, ist ja eigentlich alles immer vollgeparkt. Die S-Bahnen sind voll, die Stammstrecke, manchmal wenn die ausfällt, dann ist irgendwie Chaos in der Stadt. Wie könnte das in Zukunft anders sein? Wie könnte man sich das vorstellen?
Also ich bin eigentlich mit den Angeboten im öffentlichen Nahverkehr zufrieden. Ich habe das auch noch nicht festgestellt, dass da viel ausgefallen ist, was aber an meinen Uhrzeiten liegen mag.
Also nicht zu den Stoßzeiten unterwegs, aber trotzdem mit der S-Bahn?
Mit der U-Bahn vor allen Dingen. Ja, und das funktioniert wunderbar, sodass ich eigentlich das Auto gar nicht benutze, außer am Wochenende.
Und könnten Sie sich auch mal, weiß ich nicht, eine autofreie Stadt vorstellen? Oder wie könnte man sozusagen den Autoverkehr, zum Beispiel da auf der Schwanthaler Straße ist ja eigentlich auch immer sehr viel los, vorstellen?
Also ich könnte mir eine autofreie Stadt gut vorstellen, solange man als Anwohner immer noch mit seinem Auto zur Wohnung kommt und zum Beispiel Einkäufe am Wochenende erledigen kann. Aber in der Woche bin ich auf das Auto nicht angewiesen, sondern benutze nur den öffentlichen Nahverkehr.
Also in der Stadt stelle ich mir das so vor, dass die Autos halt einfach weniger werden, dass wir schon an der Stadtgrenze abgefangen werden, wie zum Beispiel in London, und nicht mehr reingelassen werden.
Für den Autofahrer wird es in Zukunft schwieriger.
Also mehr öffentliche Verkehrsmittel?
Wäre für mich jetzt keine Alternative.
Also Sie möchten weiterhin mit dem Auto hier in der Stadt unterwegs sein können?
Ich möchte weiterhin mit dem Automobil unterwegs sein können.
Und wenn jetzt der Verkehr wirklich immer mehr brummt und Sie dann einfach auf den Straßen wirklich schon im Stau stehen, trotzdem Auto fahren oder dann vielleicht doch irgendwie Carsharing oder so benutzen?
Ausbau des Taxisystems.
Danke. Wie stellen Sie sich Mobilität und Verkehr in der Zukunft vor, hier in der Stadt? Wenn man sich das anschaut, sind ja die S-Bahn zumindest zu den Stoßzeiten überfüllt und wenn dann mal die Stammstrecke ausfällt, dann geht's rund oder dann kommen alle zu spät. Wie könnte das in Zukunft sein? Wie könnte auch der Autoverkehr anders aussehen?
Vielleicht gibt es mehr Tunnels oder auch irgendwie Brücken oder so, dass man da jetzt das mehr ausbauen kann.
Puh, ich bin da kein Experte, mir fällt da jetzt auch nicht.
Also was halten Sie zum Beispiel von Carsharing oder so oder von solchen Alternativen?
Das fände ich grundsätzlich gut, auf jeden Fall, glaube ich, aus jeder Hinsicht. Also umweltschonend und wenn mehr Leute mit einem Auto fahren, hat nur Vorteile. Natürlich verstehe ich, wenn Leute, also man muss sich absprechen, das ist natürlich ein organisatorischer Aufwand. Also.
Wie könnte die Mobilität und der Verkehr in der Zukunft aussehen, dass es weniger Autos zum Beispiel auf den Straßen gibt oder...
Ist brutal, es ist nicht, ist noch mehr, nicht weniger. Es gibt noch mehr Autos in die Stadt, das ist normal.
Aber irgendwann sind die Straßen ja voll. Wie könnte man das dann ändern?
Boah. Ich glaube nicht mit elektrischen Autos, mit Hubschrauber oder.
Mehr Fahrrad oder so.
Nee. Mit dem Hubschrauber?
Kann man schon, wie es in China, ich habe das gesehen, kann man das einbauen, irgendwas da oben und sowas oder. Eine U-Bahn oder S-Bahn oder sowas, irgendwas da drauf.
Sie sind ja mit dem Lieferauto auch unterwegs und merken ja auch, dass der Verkehr irgendwie viel ist und dass die Park gelingt.
Brutal, immer in der Früh ist brutal, aber das ist normal. Aber jeden Tag kommt noch mehr.
Genau, aber wie kann man es ändern?
Wie kann man es ändern? Flugzeuge, Hubschrauber und mit einem Klick oder so einfach.
Beamen.
Beamen, ja, aber.
Vielen Dank. Wie stellen Sie sich die Mobilität in der Stadt und den Verkehr in der Zukunft vor? Könnte da was anders werden, damit vielleicht der Verkehr weniger wird, genau? Dass vielleicht die Stammstrecke der S-Bahn nicht immer so überlastet ist zu den Stoßzeiten. Wie könnte man das ändern?
Ja, die Stammstrecke brauchen wir auf jeden Fall. Also da brauchen wir vielleicht noch eine zweite Röhre. Das wird auf jeden Fall das Herzstück sein. Ansonsten, ja gut, vielleicht eher mit so Carsharing-Angeboten in der Innenstadt, dass die Leute nicht alle mit ihrem eigenen Auto bis vor den Schreibtisch fahren, wären auch eine Möglichkeit, oder?
Ich wäre für mehr Fahrradwege oder besser ausgebaute Fahrradwege, so könnte ich mir das gut vorstellen.
Jetzt gibt es ja auch schon die MVG-Räder, das ist ja auch schon mal ein Ansatz.
Kleiner Ansatz, aber ich glaube auch die privaten Räder tun es ja auch, aber der eine oder andere wird das Angebot ja schon nutzen. Aber wobei die von der Deutschen Bahn, glaube ich, sind ja auch nicht so hochfrequentiert gewesen. Also ich glaube, da hat doch jeder so sein eigenes Fahrrad dann.
Das stimmt. Ich finde ja auch zum Beispiel durch die Innenstadt kommt man richtig schlecht mit dem Fahrrad durch. Also Fahrradwege ausbauen. Haben Sie noch eine Idee?
Wenn nur einen großen S-Bahn-Ring außenrum um München zu legen, das ist das Einzige, was ich mir noch vorstelle.
Also Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln.
Jawohl.
Wie stellen Sie sich Mobilität und Verkehr in der Zukunft vor? Sie sind ja mit dieser kleinen Maschine unterwegs. Kommen Sie da gut durch den Verkehr?
Bestens.
Vielleicht könnte das auch eine Lösung sein, dass man hier wie zum Beispiel in Indien oder Bangkok mehr mit dem Roller unterwegs ist?
Aber ja. Ich kenne es ja aus Taiwan. Das ist unglaublich. Sind die Straßen alle verstopft mit Rollern? Und die ganzen an der Reihe stehen sie kilometerweise die Roller.
Aber ist es effektiver, als jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs zu sein?
Ja, nimmt nicht so viel Platz weg.
Also zum Beispiel in Taiwan sind auf einer Straße mehr Personen als zum Beispiel hier, wenn die Straße verstopft
ist. Ja, sehr viel mehr.
Was halten Sie von einer autofreien Stadt? Wie könnte die aussehen?
Ja, ein paar Transporte muss man machen, solange Geschäfte in der Innenstadt sind. Muss man ein bisschen Transporte zulassen oder eingeschränkt, zeitlich begrenzt oder irgend sowas.
Wie stellen Sie sich Mobilität und Verkehr in der Zukunft vor?
Zurzeit gibt es ganz viele Stau in der Stadt, besonders in der Stadt. Und kann man nicht wirklich so rechnen, ob man pünktlich umsteigen kann oder pünktlich nächste Zug schaffen kann. Ne? Und sowas, es wäre schön, wenn sowas gelöst werden. Besonders für Busse oder Tram, Züge, sowas.
Dass es pünktlich kommt und dass es vielleicht auch mehr wird, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren?
Ja, ich glaube schon.
Können Sie sich auch eine autofreie Stadt vorstellen, ganz ohne Autos?
Ich finde, es ist auch schön, aber ich finde es ziemlich schwierig, weil viele Leute wollen mit dem Auto zum Einkaufen gehen. Und es gibt natürlich viele Lastwagen und so weiter. Und besonders für behinderte Leute oder die Familie mit vielen Kindern sind es also schwierig, ohne Auto zu leben, denke ich.
Wobei viele ja auch einfach alleine im Auto sitzen und damit zur Arbeit fahren.
Ja, je nach wo man wohnt. Ja, aber ich finde, es ist schön, wenn so viele wie möglich Leute mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Dann ist es weniger Stau und auch für Klima ist auch besser natürlich.
Soweit unsere kleine Straßenumfrage. Manche gute Idee war ja schon dabei. Auffallend aber ist, dass sich fast niemand eine Stadt ohne Auto bzw. ohne eigenes Auto vor der Wohnung vorstellen kann. Dabei gäbe es da durchaus Möglichkeiten. Eine davon, Carsharing, wenn auch noch in der Nische, wird ja schon praktiziert. Nicht zu vergessen auch das alternative Wohnprojekt Wohnen ohne Auto, zum Beispiel in der Messestadt Riem. Sie haben Lora München auf der 92,4 eingeschaltet. Und als nächstes schauen wir auf die städtische Verkehrspolitik. Was tut die Politik, um den Verkehrskollaps in der Stadt zu vermeiden? Darüber hat Dietmar Freitsmädel mit Andreas Schuster gesprochen, Bereichsleiter für nachhaltige Mobilität bei der Münchner Umweltorganisation Green City.
Da haben wir ja einen schwarz-rot dominierten Stadtrat inzwischen. Die Grünen, die ja lange mit der SPD zusammen da die Geschäfte geführt haben, sind Geschichte. Und es gibt eine neue Umwelt- und Gesundheitsreferentin, Stefanie Jakobs. Ja, da würde mich interessieren, wie schaut denn der Kurs der Verkehrspolitik aus von SPD und CSU?
Also bei SPD und CSU habe ich derzeit ein bisschen den Eindruck aus den Augen, aus den Sinn und grüne Feigenblättchen. Ich erkläre das gern. Die Hauptlösungen bestehen darin, den Verkehr erstmal aus den Augen zu bekommen durch Tunnelbau. Es werden ja derzeit wieder über 3 weitere Tunnel geredet, nachdem der Luise-Kieselbach-Platz im Rahmen des 3-Tunnel-Programms jetzt abgeschlossen ist. Was natürlich aus unserer Sicht oder aus Sicht vieler Verkehrsverbände und eben auch Green Cities keine Lösung darstellt, weil in der Regel geht ein Tunnel damit einher, dass um die 40% mehr Verkehr im Tunnel sind, als vorher auf der Straße ist. Was ja gut ist, ich meine, dafür macht man ja auch einen Tunnel als Bündelungseffekt. Man hat allerdings auch um die 20% tatsächlich mehr Verkehr auf den ganzen Zufahrtsstraßen. Das bedeutet, es gibt aus den 70ern eigentlich schon den Spruch, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Und genau das ist da auch, und das ist auch unsere Kritik daran, eigentlich kann man mit Tunnelbauten nie fertig sein, weil es zieht sofort den nächsten Tunnelbau mit sich. Man müsste also grundsätzlich dran ansetzen, weniger motorisierten Verkehr in der Stadt zu haben. Und in die Richtung geht es derzeit überhaupt nicht. Im Gegenteil, man sieht es an der Diskussion der Rosenheimer Straße, die vielleicht ein bisschen stark hervorgehoben wird, aber die ja schon auch so eine Blaupause der Politik von SPD und CSU ist. Es darf auf keinen Fall, dürfen hier Fahrspuren wegfallen. Wir reden über den Bereich zwischen Orleansstraße und Gasteig, also ein Bereich, wo auch schon der ÖPNV in der Stadt greift, wo auch Fußläufigkeit und mit dem Rad viele Verbindungen gemacht werden können. Also hier dürfen keine 2 Fahrspuren wegfallen, um die Sicherheit für den Radverkehr zu gewährleisten an Stellen, wo es auch in den letzten Jahren leider auch Tote gegeben hat. Also da sieht man schon, in welche Richtung die Politik geht.
Vielleicht die Tunnel, da geht es ja um einen Tunnel an der Landshuter Allee, es geht um einen Tunnel an der Tegernseer Landstraße und es geht um den Tunnel am Englischen Garten, der eben diese Wiedervereinigung dieser beiden Teile des Englischen Gartens bewerkstelligen soll. Gerade da finde ich die Diskussion irgendwie aberwitzig. Also ich weiß ja nicht, wie viele Millionen dieser Tunnel kosten soll. Ich glaube, so an die 100 oder so sind da die Zahlen. Denke ich mir, es soll zum Teil auch privat finanziert werden. Aber was da an Geldern verpulvert wird oder werden wird, ich befürchte, dass dieser Tunnel dann irgendwann in Angriff genommen wird, was man diese Gelder doch für ganz andere Verkehrsprojekte verwenden könnte, das finde ich schon irgendwie bedenklich. Und man muss es auch sagen, ich kann aus Sicht der Anwohner an der Landshuter Allee gut verstehen, dass die einen Tunnel wollen. Aber ich sehe keine Anwohner da, wo der Tunnel am Englischen Garten geplant ist. Das sind ein paar Büros und das ist es dann, glaube ich, auch schon.
Also der Englische Gartentunnel hat es geschafft, wahnsinnig emotional aufgeladen zu werden. Also ich glaube, der Englische Garten ist mit der Isar eine der grünen Lungen für das Selbstverständnis der Münchner. Und die Befürworter dieses Tunnels haben es wirklich geschafft, diesen Tunnel so sympathisch zu machen, dass er, glaube ich, eine derjenigen ist, die relativ sicher kommen werden. Die Zahlen, die du genannt hast, das sind die kursieren. 80 Millionen sagen die Tunnelbefürworter. Das Planungsreferat rechnet eher mit 100 bis 120 Millionen. Muss man auch sagen, im Tunnelbau dadurch tatsächlich ein kleiner Tunnel. Sonst ist man ja gerne bei 500.000 oder auch mehr.
500 Millionen
meinst du? 500 Millionen, danke, genau. Oder auch deutlich mehr. Da werden wir später auch noch ja Vergleiche mit anderen Städten besprechen, was man für ähnliches Geld alles machen könnte. Ich habe auch von Feigenblättern geredet, damit meine ich die Elektromobilität, die ja bei SPD und CSU sehr stark vorangebracht werden soll. Das integrierte Handlungskonzept für die Förderung der Elektromobilität ist ja auf den Weg gebracht. Und das ist auch eines der ersten Sachen, die ich zu unserer neuen Umwelt- und Gesundheitsreferentin Stefanie Jakob sagen kann. Sie hat ja das Paket, das eigentlich bis zu 3.000 Euro bei der Anschaffung eines Elektroautos fördern sollte, auf bis zu 5.000 Euro erhöht. Also hier ziehen sie alle an einem Strang. Und warum nenne ich das Feigenblatt, die Elektromobilität? Aus dem jetzigen Strommix derzeit ist ein Elektroauto ungefähr genauso schädlich wie ein Dieselfahrzeug. Also wenn man den ganzen Schaffungsprozess des Autos, also die ganze Fertigung und alles mit einrechnet. Dazu kommt allerdings noch, dass die Bundesregierung der EU gegenüber ausgehandelt hat, dass man die Elektroautos auf den Flottenverbrauch als Null-Emissionsautos anrechnen kann. Also ein Auto, das an Ort und Stelle keine Emissionen verbraucht, aber durch den Strommix eben doch einen ähnlichen Ausstoß hat, darf ohne Emission eingerechnet werden, subventioniert in Anführungszeichen dadurch natürlich die großen SUVs und andere Großschleuderautos, also die wirklich viel ausstoßen, die leider aber auch in der letzten Zeit, gerade wo das Benzin wieder sehr günstig ist, auch mit die absatzstärksten Autos sind. Und insofern ist die Elektromobilität natürlich ein Instrumentarium in so einer Verkehrswende und auch das Elektroauto als Teil der Elektromobilität. Aber aus meiner Sicht, ähnlich wie es jetzt mit dem VW-Skandal ist, aus meiner Sicht wird die Bevölkerung hier bewusst getäuscht und es wird ein grünes Image von den Elektroautos aufgebaut, das sie derzeit auf jeden Fall nicht haben.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann bist du jetzt wenig begeistert von der städtischen Verkehrspolitik derzeit und auch am Kurs des Referats für Gesundheit und Umwelt. Da scheint auch wenig Neues zu kommen, auch Beispiel Rosenheimer Straße. Man setzt weiterhin auf das Auto und die Rosenheimer Straße muss unbedingt vierspurig bleiben, also zwei Spuren auf jeder Seite für die Autos. Und gibt es denn Neuerungen, neue Mobilitätskonzepte, die jetzt nicht von der Politik kommen, sondern vielleicht aus der Zivilgesellschaft, aber auch von Unternehmen oder auch von Umweltverbänden? Wird denn da irgendwas vorangebracht in der Stadt?
Ja, vielleicht noch einschränkend gesagt, also beim Referat für Gesundheit und Umwelt muss man einfach abwarten, wie sich's einspielt derzeit. Es ist ja auch das Referat für Gesundheit, die derzeit sehr stark eingebunden sind in die ganze Flüchtlingsthematik, wo ich erstmal vorsichtig sein würde zu sagen, also hier haben wir noch nicht viel. Ich denke, das wird sich einspielen und dann in einem Jahr wird es sicherlich spannend werden. Gleichzeitig gibt es wirklich viele Ansätze in München, zum Beispiel jetzt mal von Seiten der Dienstleister gesprochen. Die MVG hat vor einer Woche ihr MVG-Rad in Betrieb genommen, was ich sehr begrüße, weil wir sprechen ja immer davon, dass der Umweltverbund, also der Fußverkehr, der Radverkehr und der öffentliche Personennahverkehr müsste mit dem individuellen Auto, das ich in meiner Garage oder vor der Tür stehen habe, konkurrieren können. Und insofern freue ich mich, dass durch das MVG-Rad wieder ein Teil dieses multimodalen Mobilitätskonzeptes, das darauf baut, dass man eben die verschiedenen Verkehrsmittel relativ einfach nutzen kann, abgedeckt ist. Also ich kann jetzt mit meiner Jahreskarte, habe ich auch Zugang zu diesen MVG-Rädern und mein Traum ist ja irgendwann mal, dass ich eine Mobilitätskarte für München oder auch die Region oder auch deutschlandweit, bei den Handys hat man es ja auch geschafft, dass man sogar international sich auf Verträge geeinigt hat, dass ich eine Mobilitätskarte habe, die mir dann die verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten aufschließt. Und ich habe auch vom Herrn König von der Münchner Verkehrsgesellschaft bei der Eröffnung des MVG-Rats freudig vernommen, dass er gesagt hat, sie sind mit Carsharing-Anbietern im Gespräch, damit auch das aufgenommen werden kann. Und dann hat man wirklich einen bunten Strauß an Möglichkeiten, die man als Endkunde nutzen kann. Und das ist zum Beispiel einer der richtigen Wege.
Es war ja auch neulich ein längerer Artikel in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Carsharing. Ich habe jetzt da nicht so genau nachgelesen und auch nicht recherchiert. Aber wenn ich so durch die Stadt fahre, sehe ich eigentlich noch viel zu wenig dieser Carsharing-Autos. Täuscht mein Eindruck?
Also sie sind verglichen am Gesamtverkehrsaufkommen sind sie gering. Allerdings muss man sagen, gerade durch das flexible Carsharing, wo man keine feste Station hat und das Auto, sage ich mal, erstmal überall abstellen kann, wo man eben ein Auto auch abstellen kann, ist zum einen die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum größer geworden und auch der Kundenkreis ist deutlich größer geworden. Es ist von der Umweltbilanz sicherlich nicht so gut wie das etablierte stationäre Carsharing, was in München ja hauptsächlich mit Stadtauto und Stadtteilauto vertreten ist. Die Neuerung ist allerdings bei dem flexiblen Carsharing, dass sie auch wirklich auf öffentliche Abstellflächen sich hinstellen dürfen. Bisher musste man immer auf privaten Flächen, oft auch in Tiefgaragen. Also ich sag mal, Carsharing wurde ziemlich stark versteckt. Jetzt kommt es an die Öffentlichkeit und das Kreisverwaltungsreferat hat jetzt auch einen Vorschlag ausgearbeitet, dass innerhalb des Mittleren Rings 1500 Kfz-Stellplätze wegfallen sollen und dort dann eben auch Carsharing und Mobilitätsstationen angeboten werden sollen. Und ich denke, das ist genau der richtige Weg. Man muss sagen, es gibt 100.000 Kfz-Stellplätze, öffentliche Kfz-Stellplätze, oberirdische innerhalb des Mittleren Rings. Wir sind hier bei 1,5%, worüber wir reden, die wegfallen würden. Aber ich glaube, diese Angebote müssen wirklich in die Öffentlichkeit. Man muss sie sehen können. Sie müssen gut mit ÖPNV-Schnittstellen vernetzt werden. Und ich hoffe sehr stark, dass die schwarz-rote Regierung diesen Vorschlag unterstützt. Wobei man auch sagen muss, dass erste Rückmeldungen gerade von Seiten CSU, aber auch von Seiten der SPD sind, dass auf keinen Fall Kfz-Stellplätze wegfallen dürfen.
Also die Angst vor dem Autofahrer und der Autofahrerin ist noch immer groß bei diesen beiden Parteien, so scheint's.
Ja, und der Parkdruck in einer Stadt wie München ist natürlich auch sehr groß. Andere Städte regeln das dadurch, dass ich ein Auto zum Beispiel nur anschaffen kann, wenn ich einen privaten Stellplatz nachweisen kann. Wir leisten uns den Luxus, dass wir ungefähr 200 Fußballfelder innerhalb des Mittleren Rings, also wirklich eine der hochpreisigsten Regionen, glaube ich, die wir in München und auch darüber hinaus haben, leisten wir uns, dass wir ungefähr 200 Fußballfelder zur Verfügung stehen, damit Menschen ihren Privatbesitz, ihr Auto abstellen können, einfach in unserem öffentlichen Raum.
Das ist schon eine gewaltige Zahl. Jetzt gab es ja auch in anderen Städten die Idee, Lastenfahrräder einzuführen. Ich glaube, in München gibt es inzwischen auch eins oder zwei, ich weiß es nicht genau, aber du weißt da sicher den Stand.
Also es gibt gerade bei den Lastenrädern tut sich sowohl zivilgesellschaftlich als auch von der Stadt München tut sich einiges. Es gibt diese sogenannten freien Lastenräder, haben sich über Schwarmfinanzierung, haben sogar 10, glaube ich, ist der aktuelle Stand, 10 Lastenräder anschaffen können, die jetzt allerdings noch nicht fahren. Die werden gerade konfiguriert und zusammengebaut und ich hoffe dann im nächsten Frühjahr an den Start gehen. Also dass Menschen Geld gegeben haben, um zu sagen, wir finden die Idee gut, dass als Gemeingüter Lastenräder zur Verfügung stehen, die man sich dann nach Anmeldung auch kostenlos, man kann auch eine kleine Spende geben, die man dann wirklich zur Verfügung hat. Gleichzeitig hat die Stadt München ein Förderprogramm für Firmen aufgesetzt mit, ich glaube, auch nochmal 10 Lastenräder, die sich Firmen über einen längeren Zeitraum ausleihen konnten oder ich glaube, es läuft derzeit auch noch, um Erfahrungen eben damit zu machen. Viele Firmen in München haben mehrere Standorte, die relativ häufig am Tag untereinander Waren austauschen. Oftmals sind es relativ kleine Waren und die werden im Moment hauptsächlich mit dem Auto gefahren. Und hier liegen eigentlich auch aus einem anderen Piloten, der deutschlandweit geht, das hat man manchmal in München auch gesehen, ich ersetze ein Auto, stand dann auf diesen Lastenrädern. Es war ein deutschlandweiter Versuch mit dem Verkehrsclub Deutschland auch zusammen. Und da haben sich hohe Potenziale ergeben, dass tatsächlich viele der Autofahrten auch durch Kuriere und also Radkuriere und mit oder ohne Lastenräder wirklich ersetzt werden können.
Der soeben gehörte Beitrag war nicht umsonst. Unterstützen Sie das Programm von LoRa München durch ein Hörerabo. Werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein für nur 40 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480 2851 oder unter lora924.de. LoRa München, Ihr freies Radio auf 92,4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Wir haben es vorhin von Andreas Schuster schon gehört. In München ist eine heftige Tunneldiskussion entbrannt und diesmal geht es nicht um die zweite Stammstrecke bzw. den zweiten S-Bahn-Tunnel, sondern um neue Autotunnel für die Stadt. Das überrascht, wurde doch der Tunnel am Luise-Kieselbach-Platz gerade eben fertiggestellt. Diskutiert wird ein Tunnel an der Landshuter Allee, an der Tegernseer Landstraße und eine Untertunnelung des Mittleren Rings am Englischen Garten. Und natürlich geht es beim Tunnelbau immer um viel Geld. Geld, was an anderer Stelle fehlt. Geld, was dann an anderer Stelle fehlt. Wir wollten von Dominik Lüpp, Verkehrsexperte beim Bund Naturschutz München, wissen, wie sich seine Organisation in der Tunneldiskussion positioniert.
Der Bund Naturschutz sieht das Ganze kritisch. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn ich die Tunnel gebaut habe, ich zwar wunderbar über den Ring fahren kann, ich aber innerhalb der Stadt keine Mehrung der Straßen habe, ich habe keine Mehrung der Parkplätze, sprich ich verlagere den Stau einfach nur. Ich habe ihn halt dann nicht mehr am Ring, nicht mehr in der Landshuter Allee, ich habe ihn halt dann auf den Zufahrtsstraßen dazu. Von daher ist es von uns keine Lösung.
Na, aber natürlich kann man doch die Anwohner an der Landshuter Allee und wer da mal entlang gefahren ist, weiß, wie es da an dem Mittleren Ring zugeht. Man könnte doch den Anwohnern der Landshuter Allee kein größeres Geschenk machen als so ein Tunnel. Oder was könnte man denn dann für sie tun?
Also wenn Sie es aus der Anwohnersicht sehen, ist es klar, dass sobald der Verkehr im Tunnel verschwunden ist, ist für Sie das Problem lokal entlang dieser Strecke natürlich gelöst. Aber die Gesamtemissionen in München nehmen ja deswegen nicht ab. Deswegen ist es für uns ganz klar, dass wir eine Veränderung im Verkehrsverhalten brauchen. Und dazu brauchen wir den großzügigen Ausbau des ÖPNV, dass die Leute eben nicht mehr gezwungen sind, mit dem Auto zu fahren. Weil wie es jetzt gerade läuft, dass hier die S-Bahn ständig eine Panne nach der anderen produziert und wir bei der U-Bahn Strecken haben, wo sie gar nicht mehr in den U-Bahn-Zug kommen. So kann es nicht weitergehen.
Genau, Sie sagen es, das war ja wirklich in den letzten Wochen so viele Stammstreckenpannen, habe ich jetzt gefühlt noch nicht mitbekommen. Und auch das, die Stadt platzt verkehrstechnisch aus allen Nähten. Es gibt Staus, Autostaus zu jeder Tageszeit, muss man sagen. Und mein Eindruck ist jetzt aber, dass die relativ neue noch, aber so neu jetzt nun auch wieder nicht, schwarz-rote Rathauskoalition das nicht besonders umtreibt. Oder wie beurteilen Sie denn die Verkehrspolitik im Rathaus und in der Verwaltung derzeit?
Die ist unterdurchschnittlich. Das muss man leider so sagen. Man fokussiert sich auf ein, zwei große U-Bahn-Projekte, die aber in den nächsten 20 Jahren nicht kommen werden, weil selbst wenn Sie das Ding jetzt anfangen zu planen, bis Sie die Planung durchhaben, die Genehmigung durchhaben, dann anfangen zu bauen und dann der erste Zug fährt, das dauert mindestens 15 bis 20 Jahre. Also bis dahin ist keinem geholfen. Dafür werden Projekte, die fertig geplant sind, wie die Tram-West-Tangente, die verzögern sich, die werden mutwillig nicht beschlossen, um dieses Fahrzeug Trambahn in München nicht zu fördern, das aber eine Erfolgsstory in München ist. Egal, welche Trambahnlinie Sie sich anschauen, die in den letzten Jahren neu eröffnet oder wieder eröffnet wurde, wie die Tram 17 durch die Arnulfstraße, die sind voll. Die Leute fahren gern Tram und sie nutzen sie auch und das ist wichtig. Allerdings ist die Stadt an der ganzen Misere eben nicht allein schuld, weil sie die S-Bahn nicht retten kann. Das ist Aufgabe des Freistaats. Und da muss sich der Freistaat jetzt drum kümmern, dass eben nicht nur die von ihm geliebten Mammutprojekte wie die Stammstrecke umgesetzt werden, die wir ablehnen, sondern auch eben die kleinen Maßnahmen. Es gab ein 13-Punkte-Sofortprogramm, von dem bis jetzt noch keine Maßnahme umgesetzt wurde. Und da sind auch Maßnahmen dabei, die wir vom BN also sehr begrüßen würden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ein Regionalzug halt an der Potschi-Straße, dass sich eben die Leute nicht am Ostbahnhof, wenn sie aus dem Osten kommen, am Ostbahnhof in die kompletten überfüllten kommunalen Verkehrsmittel schiebe, sondern ihnen eine zusätzliche Halte- und Umsteigemöglichkeit an der Potschi-Straße biete.
Vielleicht noch mehr zu diesen ganz konkreten Lösungen, die der Bund Naturschutz unterstützt oder vielleicht auch selbst vorschlägt, um einem Verkehrskollaps entgegenzuwirken. Und Sie haben es ja auch gesagt, es müssen Lösungen sein, die nicht irgendwie in 10 Jahren oder noch später kommen. Sie haben die West-Tram-Tangente erwähnt. Vielleicht sagen Sie noch mal, was das ist und was es noch gibt in diesem Bereich, was dringend erforderlich wäre und was wirklich eine Entlastung bringen würde.
Also die Tram-West-Tangente führt vom Romanplatz die Fürstenrieder Straße bis an die Eidenbachstraße und verbindet da sämtliche U-Bahn-Linien auf dem Weg mit der S-Bahn-Stammstrecke. Entlastet also das komplette System, weil sie Leuten ermöglicht, auch mal im Störungsfall eben zur U-Bahn zu kommen und ist von uns eins der Projekte, wo wir sagen würden, da müsste der Startschuss eigentlich schon vor 10 Jahren gefallen sein. Wir wünschen uns auch die Nordtangente durch den Englischen Garten, dass wir eben parallel zur Stammstrecke nur weiter im Norden auch nochmal eine Ost-West-Verbindung bekommen, die dann eben das komplette U-Bahn-System in dem Bereich entlasten kann.
Eine Frage auch zu den Autos. Natürlich, wenn man das Angebot des ÖPNV ausbaut, kann man davon ausgehen, dass mehr Leute umsteigen vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Könnten Sie sich auch repressivere Maßnahmen gegen den Autoverkehr vorstellen? Erhöhung der Parkgebühren, wegfallen lassen von Parkplätzen oder solche Dinge?
Also wir können uns das sehr gut vorstellen, vor allem weil was uns umtreibt, ist dieses Wohnen in München wird immer teurer, aber Parkgebühren wurden seit Jahren nicht angepasst. Wir brauchen diese Parkgebühren aber, um den höheren Bedarf im ÖPNV zu finanzieren. Das heißt, da muss sich die Stadt aktiv drum bemühen.
Man könnte ja den Verkehr auch deutlich reduzieren, denke ich mal, wenn man die Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsstelle reduziert, wenn man wieder Einkaufsmöglichkeiten dezentral direkt am Wohnort schafft. Aber da ist ja die Tendenz eher eine andere. Die kleinen lokalen Läden müssen weichen, können nicht mehr konkurrieren mit den großen Einkaufszentren, mit den großen Marken. Solche Einrichtungen oder Einkaufszentren oder Großmärkte entstehen dann gerne am Stadtrand oder im Umland. Aber wie könnte denn dagegen gesteuert werden? Das ist jetzt weniger, glaube ich, mehr eine Aufgabe der Verkehrspolitik, sondern es reicht ja in den Bereich Arbeit, Wirtschaft, Leben in allen eigentlich hinein. Wie könnte man da was verbessern?
Das geht jetzt also weit über das hinaus, was wir bis jetzt in München haben. Also wenn Sie sich sowas anschauen wie diese Achse Hauptbahnhof Laim-Pasing, das mag architektonisch nicht schön sein, aber es ist ja genau das, was Sie fordern. Was wir uns dabei hätten vorstellen können, ist noch eine weitaus höhere Bebauung. Ob das das Problem dann löst, sei dahingestellt, aber zumindest wäre es wahrscheinlich mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Letzte Frage noch. Wie würde denn Ihre Stadt der Zukunft aussehen aus verkehrstechnischer Sicht? Wie würde denn eine Vision aussehen? Was wäre für Sie die ideale Stadt? Wäre das die autofreie Stadt?
Also ich glaube, autofrei werden wir nicht schaffen und muss auch gar nicht das Ziel sein. Wenn Sie Carsharing haben und so, dann ist das alles okay. Und Sie werden auch nicht jeden Weg mit dem ÖPNV zurücklegen können. Von daher glaube ich, dass wir, ich sage es jetzt mal böse, etwas französischer werden müssen, wo man mit Trambahnen und alternativen Systemen es schafft, ein großartiges Netz herzustellen. Das muss nicht jede Linie immer ins Stadtzentrum fahren, sondern wir brauchen die Möglichkeit, möglichst oft umzusteigen, damit wir eben statt eines Sterns, wie wir ihn in München haben, wo alles so auf diese Innenstadtlagen zuläuft, ein Netz haben, dass man sich, wenn man gar nicht dahin möchte, erst auch gar nicht ins Zentrum bewegt.
Soweit Dominik Lipp, Verkehrsexperte beim Bund Naturschutz München. Wie die Stadt der Zukunft, wie die städtische Mobilität in der Zukunft aussehen soll, das haben wir auch Andreas Schuster von Green City gefragt. Zunächst wollten wir von ihm wissen, wo es denn Städte gibt, die funktionierende, nachhaltige Mobilitätsmodelle entwickelt haben, wo es also zu einem deutlichen Rückgang des motorisierten Individualverkehrs gekommen ist.
Die letzte Einschränkung ist spannend, weil es gibt viele Städte, die machen in einem Bereich des Umweltverbundes alles sehr gut. Also sehr viele Schweizer Städte haben einen unglaublich hohen Anteil an Fußverkehr. Sehr viele Städte Richtung Holland oder auch die skandinavischen Städte haben einen extrem hohen Anteil an Radverkehr. Und da sind auch deutsche Städte oder auch österreichische Städte ganz gut mit einem hohen Anteil öffentlichem Personennahverkehr. Allerdings, wenn man sich dann den motorisierten Individualverkehr in diesen Städten anschaut, scheint er sich immer auf dem Maß zwischen 20% und 30% im Modalsplit einzupendeln, weil dieser hohe Ausbau an einem Stück des Umweltverbundes tatsächlich meistens nicht mit anderen Teilen einhergeht. Also wenn ich hohen Radverkehr habe, habe ich oftmals einen sehr niedrigen ÖPNV-Wert. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass so dieser Grundumsatz des motorisierten Individualverkehrs bei allen Städten relativ gleich ist.
Also es gibt nicht die Vorzeigestadt in Europa?
Es gibt nur für Teile die Vorzeigestadt und es wäre natürlich schön, wenn München sich die unterschiedlichen Teile anschaut, möglichst viel dafür verwirklicht und dann auch zur Vorzeigestadt wird. Es gab allerdings in den letzten Jahren auch im Rahmen der EU-Grenzwerte Städte, die zu drastischen Maßnahmen gegriffen haben, wie Paris, dass man plötzlich einfach gar nicht mehr fahren durfte. Oder Oslo hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, dass das Zentrum bis 2019 wirklich autofrei wird. Und wir reden hier über ein Gebiet, in dem 90.000 Menschen arbeiten. Also sagen wir mal, 90.000 Menschen kommen derzeit noch mit dem Auto an ihre Arbeitsplätze. Die werden davon betroffen, die werden sich umstellen müssen. Was Oslo gemacht hat, sie sagen, dass Elektroautos dürfen dann noch in die Stadt. Also es darf praktisch kein Verkehrsmittel, das vor Ort emittiert, darf mehr in die Innenstadt. Und das finde ich ist zum Beispiel ein spannender Vorschlag, wie man Elektromobilität auch fördern kann. Nicht indem man Busspuren ausweist, die wir eigentlich dringend zur Beschleunigung des ÖPNV brauchen. Oder dass man Parkplätze ausweist, die die Menschen noch mehr dazu bringen, doch wieder mit dem Auto und sei es ein Elektroauto in die Stadt zu fahren. Sondern dass man einfach sagt, okay, Elektroauto dürfen ungefähr das, was Autos jetzt dürfen. Dafür dürfen aber Autos mit konventionellem Antrieb deutlich weniger.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Oslo hat eine City-Maut. Das ist ja auch mal so ein Instrumentarium, was vor ein paar Jahren von den Stadtratsgrünen eingebracht wurde. Wäre auch für München überlegenswert, oder?
Es wäre auch für München überlegenswert. Es gibt da auch mittlerweile relativ interessante und ausdifferenzierte Möglichkeiten. In letzter Zeit sprechen wir immer ganz gern von einer Emissionsmaut, die den Vorteil gegenüber einer City-Maut hat. Sie sagt nicht, die Stadt hat einen Preis und den bezahlst du, sondern sie sagt, es gibt unterschiedliche Gebiete in der Stadt, bei dem mehr oder weniger viele Menschen betroffen werden. Wenn viele Menschen betroffen werden, wird es teurer, als wenn wenig betroffen sind. Und sie sagt gleichzeitig noch die Emissionsmaut, wenn du mit einem Auto reinfährst, das viel emittiert, dann verursachst du auch mehr Schaden, also musst du auch mehr bezahlen. Würde natürlich bedeuten, also dass man das Auto dieses Menschen sehr gut kennt. Also man weiß, wie viel er verbraucht, man weiß, wo er unterwegs ist. Gleichzeitig kann man aber auch wirklich eine Wertigkeit für den öffentlichen Raum schaffen, dass man sagt, hier halten sich Menschen auf, hier wollen Menschen gesund leben. Und wenn du, sage ich mal, diesen Raum schädigen willst, dann kostet dich das auch einiges. Hat natürlich, birgt in sich eine gewisse soziale Ungerechtigkeit, dass man sagt, wer sich's leisten kann, der wird weiterhin stinken sozusagen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass diese Bereiche müssen dann halt mit einem guten öffentlichen Personennahverkehr erschlossen werden. Und hier haben wir, um nochmal auf andere Städte zu schauen, hier haben wir zum Beispiel mit Wien ein ganz gutes Beispiel. Die haben das 1-Euro-pro-Tag-Ticket eingeführt, wenn man es im Jahresticket kauft, also 365 Euro im Jahr. Kann man in Wien unterwegs sein, hat eine riesen Akzeptanz, haben deutlich mehr Leute haben dieses Ticket sich gekauft. Jetzt hat Wien natürlich auch noch Potenzial im ÖPNV gehabt. Bei uns steht man mittlerweile ja eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit dicht gedrängt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also da muss natürlich ein weiterer Ausbau erfolgen. Und Wien, muss man auch dazu sagen, Wien lässt sich das auch um die 15 bis 20 Millionen Euro im Jahr an Zuschüssen kosten. Wobei, wir haben vorher über die Tunnel geredet, wenn ich weiß, ich habe 500 Millionen Euro für einen Tunnel, der mir nur noch mehr Verkehr bringen wird, zur Verfügung, kann ich auch sagen, ich werde jetzt die nächsten 50 Jahre werde ich 20 Millionen Euro in den ÖPNV stecken und dafür sorgen, dass die Menschen, ich denke, sozial gerecht und vertretbar mit 1 Euro pro Tag unterwegs sein können.
Also deine Stadt der Zukunft würde dann ein Mischmasch aus Beispielen in anderen Städten sein, Paris, Oslo, Wien, also Verbilligung des ÖPNV. Es gab ja auch immer mal wieder Vorschläge, dass der ÖPNV kostenlos ist, eine City-Maut und Ausbau des ÖPNV ganz deutlich wahrscheinlich.
Ja, das Wichtigste in meiner Stadt der Zukunft ist eigentlich die Fußläufigkeit. Wenn wir Vorträge zu dem Thema halten und dann zu Lösungen kommen, ist das immer der Moment, wo ich das Gefühl habe, dass es unglaublich unsexy wird. Elektromobilität hat halt einfach eine handgreifliche Technik, da ist was dahinter. Aber dafür ist eigentlich der Punkt, wo es unglaublich revolutionär ist. Es würde nämlich bedeuten, dass wir unser sehr stark auf die Ferne ausgelegtes System, das wir heute leben, weil wir es mit dem Auto auch gut können, total umkrempeln müssen. Wir müssen wohnen, arbeiten, aber die meisten Menschen sind tatsächlich, also über 60% der Verkehre, die wir erzeugen, sind Freizeit- und Versorgungsverkehre. Also all diese Sachen müssen in eine Nähe rücken, die ich gut zu Fuß und mit dem Rad erreichen kann, weil dann mache ich es auch. Ich kann einfach niemandem sagen, dass er 10 Kilometer mit dem Rad fahren soll, um irgendetwas zu erledigen. Also die Städte müssen zusammenrücken in ihren Funktionen und derzeit wird ja in den Städten, das sind ja die deutlichen CO2-Schleudern und Energieverbraucher, gleichzeitig bieten sie aber auch, und das ist meine Stadt der Zukunft vor allem, bieten sie auch die Möglichkeit, dass man auf kurzen Wegen sehr viele Bedürfnisse befriedigen kann. Und da sind wir wieder am Anfang. Und warum ich gern von Mobilität rede, weil es eben die Befriedigung unserer Bedürfnisse ist. Würden wir das alles zu Hause machen können, bräuchten wir uns gar nicht bewegen. Da wir aber das nicht können und auch nicht wollen, sollte es zumindest im nahen Umfeld möglich sein. Mhm. Und das bedeutet eine langfristige Stadt- und Raumplanung.
Vielleicht kannst du das Ganze noch unterfüttern mit ein paar ganz konkreten Beispielen, Ausbau beim ÖPNV, wie das aussehen könnte oder aussehen sollte, deiner Meinung nach, wo unbedingt ganz schnell Hand angelegt werden müsste.
Also wir müssen uns in München ganz schnell von dieser Zentrumsfixiertheit verabschieden. Das bedeutet auch von der zweiten Stammstrecke. Derzeit muss, egal wo ich in München und im Umland Münchens hin möchte, ich muss fast immer bis ins Zentrum, um dann wieder rauszufahren. Wir brauchen also konkret gesagt, wir brauchen eine Stadt-Umland-Bahn. Wir brauchen eine Tram-West-Tangente. Wir brauchen auch Nord-Tangenten, Süd-Tangenten. Das kann man auch relativ schnell anfangen mit Bussen umzusetzen, wie es die MVG jetzt mit den X30 gemacht hat, der im südlichen Bereich einige wichtige U-Bahn-Haltestellen verbindet. Wir müssen Ringe innerhalb der Stadt und um die Stadt legen, damit die Menschen mehr Umsteigemöglichkeiten bekommen, damit man den Druck auf den jetzigen Linien rausnimmt und das Ganze eben nicht nochmal stärker fixiert, indem man eine zweite Stammstrecke baut.
Das war Andreas Schuster, Bereichsleiter für nachhaltige Mobilität bei der Münchner Umweltorganisation Green City. Mitgearbeitet an dieser Sendung hat Helene Köck, verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Kronauer. Weiter geht's jetzt hier bei Lora München mit unserer Gesundheitsredaktion.